Ja, dann läuft das schon.
Ja, Mann, es läuft.
Und jetzt ist natürlich total krass, ne?
Was denn?
Ja, ganz viele verschiedene Dinge.
Verschiedene?
Du bist in Weinheim und jetzt bin ich mal im Urlaub.
Ja, genau. Unbedingt. Vertrete Wahrheit.
obwohl du gerade so viel Geld verdienst als großer Tim Bensko. Du hast deinen größten Gig gespielt letzte Woche, oder?
Ja, das sieht nach viel Geld aus. Ist aber, wenn man, es waren 100.000 Leute. Das Geld krieg ja nicht ich.
Das ist aber falsch. Das läuft falsch, glaube ich. Ja. Nee, aber das sah geil aus. Ich habe das auf Magenta TV mir angeguckt. Zumindest so die ersten 20 Minuten. Ja. Und das Erste, was man gesehen hat, warst du an der Gitarre.
Ja, mit Recht.
Mit deiner geilen Gibson warst du sofort am Start und hast da irgendwelche... Aber eigentlich habe ich am Delay-Sound schon erkannt. Ja, du hast nämlich den Strymon-Delay angehabt. Da habe ich mir schon gedacht, das muss doch der sein.
Im Camper, genau.
Ach so, okay, naja gut. Aber es sah total geil aus. Das war dieses EM-Ding in München, bevor die EM begonnen hatte, ne? War das das, oder wie?
Ja, das war eine große EM-Feier. Mark Forster spielte nach uns, Nelly Furtado und, man glaubt es kaum, Ed Sheeran.
Ach, krass, okay.
Ja, der war auch da. Der kam mit seiner schwarzen, mit seinen getönten Scheiben, kam der am Eingang an mir vorbei, fuhr sprachlos durchs Tor, ohne mir Hallo zu sagen und hat, wie gesagt, eine Welle der Begeisterung hinterlassen im Laufe des Tages. Er hatte ein eigenes Backstage-Zelt, während wir einen eigenen Raum in unserem Backstage-Zelt hatten, hatte er ein komplettes Zelt.
Okay. Heißt das, die Welle der Begeisterung, höre ich da ganz kleine Ironie heraus?
Nein,
oder?
Nee, überhaupt nicht, überhaupt keine Ironie. Ich konnte ihn nicht live sehen, weil ich musste dann schon zum Zug wieder. Ich bin sofort abgehauen. Ich bin ja morgens hingefahren nach München, Soundcheck, Gig spielen, einpacken und nach Hause, so, ne? Das war die Sache so. Deswegen ging das alles schnell und es war auch unfassbar viel los. Ich war froh, dass ich da wieder raus war, weil 100.000 Menschen auf die Theresienwiese sozusagen gestürmt sind in dem Moment, wo ich gegangen bin. Das war Wahnsinn.
Ach so, verstehe.
Ja, aber schön war es trotzdem. Also wir hatten einen schönen Gig, eine schöne Show, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, man kann das immer noch sehen, jetzt die nächsten 380.000 Tage beim Magenta TV.
Geil. Das sah auf jeden Fall schön aus. Sehr cool.
Ja, war cool, hat Spaß gemacht. Und du so? Genau. Wo bist denn du überhaupt hier? Was? Das ist auch grün alles. Da eine Platane hinter dir.
Das Platanen-Action. Eukalyptus unten auch. Ich bin auf Elba.
Wow.
Gestern mit der Fähre übergesetzt und jetzt für etwas weniger als 2 Wochen beschäftige ich mich intensiv mit Napoleons Exil. Stimmt natürlich nicht, aber habe ich mich natürlich ein bisschen reingelesen. Nämlich ganz geil, für diejenigen, die es nicht wissen, Napoleon, der alte Feldherr, wurde ja ins Exil geschickt. Mhm. Und die haben gesagt, dem muss man eine Insel geben. Der muss weg vom Festland.
Wirklich?
Damit er keinen Scheiß mehr baut, so ungefähr. Und dann haben sie den haben ein eigenes Fürstentum ihm gegeben. Das ist quasi Elba. Da hat er abgehangen. Und der war 300 Tage nur auf dieser Insel, hat in diesen 300 Tagen offensichtlich irgendwie wenn ich es richtig verstanden habe, ein kleines Heer aufgebaut und so ein bisschen auch schon irgendwelche Truppenübungen wieder gemacht, hat aber gleichzeitig auch sich sehr für das Volk eingesetzt und da irgendwelche neuen Gesetze erlassen und das Ganze auch so infrastrukturell ein bisschen gefördert und sehr löblich hat sich für Kulturveranstaltungen eingesetzt, der gute Herr. Und dann war aber Waterloo, dann ist er geflüchtet und dann haben sie ihm St. Helena als noch weiter weg gelegene Insel gegeben. Er war auf jeden Fall 300 Tage hier. So viel wusste ich noch nicht über Napoleon, bevor ich hier nach Elba gefahren bin. Und jetzt sind wir hier und heute ist ein bisschen windy. Ich hoffe, das ist mit den Mikrofonen cool. Deswegen trage ich auch 2 Mikrofone.
Ja, ich auch. Stereo?
Zweimal. Ja, wir machen Stereo-Podcast. Und zwar, warum machen wir Stereo-Podcast? Weil wir heute unsere Jubiläumsfolge haben.
Deshalb?
Wir haben nämlich heute die 27. Folge und für diejenigen, die wissen, dass wir ja 2-wöchentlich releasen, bedeutet das, dass wir 1 Jahr lang bereits diesen Podcast betreiben. Was ja schon mega krass ist, oder?
Ja, Hätte ich nicht gedacht. Also, wie gesagt, mein Plan war ja, nach 10 Folgen aufzuhören. Hatten wir aber keinen
Bock. War das dein Plan?
Also, was heißt Plan? Also, ich hatte mir gedacht, so, das Hintertürchen lasse ich mir offen. Oder lassen wir uns offen, keine Ahnung. Ich habe ja, ne, es können ja immer zwei dazu und zwei müssen Bock haben. Und wir haben noch Bock. Und irgendwie haben wir es auch geschafft, alle zwei Wochen das zu machen. Obwohl es manchmal wirklich, wie heute zum Beispiel, so zwischen Tür und Angel ist. Was aber den Qualitätsstandard nicht runterregeln sollte.
Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Nee, aber wir sind ja da rein, haben gedacht, wir machen das mal. Wir sind eigentlich, das finde ich jetzt spannend, wir sind eigentlich jetzt beginnt für uns oder für mich oder für dich wahrscheinlich auch wieder diese Phase, in der wir angefangen haben. Nämlich letzten Sommer, wo wir gesagt haben, hey, wir sitzen noch immer gemeinsam im Auto und quatschen die ganze Zeit und quatschen eben nicht nur über Gitarren und Männerhumor, sondern wir reden über Dinge und lassen sie doch mal festhalten. Und das beginnt jetzt eigentlich demnächst wieder, weil wir dann wieder mit Gregor Meile touren werden und wahrscheinlich einige Autofahrten wieder gemeinsam haben werden. Das war eigentlich der Beweggrund damals, ne? Dass wir gesagt haben, wir machen das mal.
Das war die Idee, ja.
Und daraus sind dann viele nette Gäste geworden, weil wir es ja auch, weil wir uns selbst dann manchmal etwas zu langweilig finden. Nee, aber weil es cool ist, wenn man Leute zum Quatschen hat. Und was ich total cool finde, vor allen Dingen, wir haben ja beide keine Ahnung von Podcasten, geschweige denn so, was Zahlen angeht und so, aber man kann ja in unserem Podcast-Portal sehen wir so ein bisschen, wie viele tausende Menschen dazuhören. Das sind also jetzt weit über 12.000 Menschen und das ist alles schon wahnsinnig geil. Es macht jetzt keinen Sinn, da groß Statistiken hochzuforsten. Aber ich hatte zum Beispiel letzte Woche, oder vor zwei Wochen war das, glaube ich, eine lustige Geschichte. Ja, wir kriegen ja immer so Zuschriften, ne? Ein paar Leute schreiben, hey geil, und wollt ihr mal darüber reden und ein Fan. Und irgendjemand hat mir geschrieben, ich rede immer mit euch. Eine Nachricht bekommen auf Instagram. Geil, dass ihr das macht, ihr habt so schöne Stimmen, ich rede immer mit euch. Und dann fällt mir auf, dass ihr ja gar nicht bei mir im Zimmer seid.
Das ist schön. Das ist echt cool.
Das fand ich lustig. Und dann habe ich eine andere Geschichte gehabt. Und zwar war ich in Köln. Ich habe die letzten Wochen für den Thorsten Skringer, den sehr geschätzten Saxophon-Kollegen bei den Heavy Tones bei TV Total, aushelfen dürfen, weil der gerade mit Herbert Grönemeyer geprobt hatte und mittlerweile tourt. Ja. Da habe ich ihn dort ersetzt und dann auf dem Rückweg bin ich im Music Store in Köln vorbeigefahren, weil ich nämlich noch ein Kabel für irgendeinen Gig brauchte, in schnellen Saxophon, Pedalboard, Dingsbums, irgendwie Netzteil oder irgendwas brauchte ich. Da war ich in der Gitarrenabteilung und habe dann irgendwie das Ding gefunden und dann zu dem netten Herrn, irgendwie hast du schon ein Konto bei uns? Ja, hier, mein Name ist Axel Müller. Ja, wo wohnst du? In Mannheim. Und dann meinte er so, ach nee, geil, du bist der Typ mit dem Podcast. Geil, wir hören das immer. Und ich so, ja, gibt's doch gar nicht. Also der war total Fan. Das heißt, großer Shoutout zum Music Store nach Köln in die Gitarrenabteilung.
Wahnsinn, oder? Geil. Also ja, hätte ich nicht gedacht. Das ist irgendwie, ich meine, man fängt so in so einem kleinen Rahmen an, ne? So zu zweit in irgendeinem Raum irgendwo. Und manchmal ist es ja so, man denkt da natürlich irgendwie auch nicht immer dran, dass da jetzt viele Leute zuhören. Ne? Man macht halt sein Ding. Aber dass es dann ja eigentlich doch deutschlandweit erreichbar ist, das macht die Kreise auch so ein bisschen größer, als man vielleicht manchmal denken könnte. Es ist echt interessant, wo
man
die Leute
überall zuhören. Man muss sich viel mehr Gedanken machen, was man da so erzählt.
Vielleicht sollte man
dem, lieber mal dem vor Augen.
Ja, es ist, naja, klar. Aber es ist doch toll. Also ich meine echt, es ist ein Musiker-Podcast, ne? Es ist eine Nische, aber man merkt natürlich schon, dass Leute Bedarf haben, so da mal reinzuhören, was in unseren Köpfen so los ist. Also vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und wir versuchen natürlich auch immer so ein bisschen Sachen zu bequatschen, ja, die vielleicht auch relevant sind für andere. So. Also es ist zumindest der Versuch, das das kriegen wir vielleicht nicht immer hin, aber es ist ja so eine Mischung aus Unterhaltung, interessante Themen und zwei Typen, die irgendwo sind und sich unterhalten und so. Und man darf so dabei sein. Und ich kenne mich ja selbst auch als Podcast-Fan und deswegen weiß ich so ein bisschen, was ich mag. Und naja, und da versucht man natürlich drauf rumzusurfen, ne, auf dieser Welle, sag ich mal.
Ja, ich glaube, die Themen werden uns nicht ausgehen. Es gibt ja noch viele Menschen, die wir auch auf der Liste haben, die wir einladen wollen. Und da, glaube ich, gibt es viele Dinge. Aber nach wie vor auch jetzt an der Stelle nochmal, wir sagen es immer wieder, ihr könnt uns gerne schreiben auf YouTube oder auch quasi per E-Mail findet ihr unsere Adressen und so weiter über unsere Websites axelmüllermusic.com und was ist bei dir? Markusvollmer.com?
Markusvollmer@markusvollmer.net.
Markusvollmer.net ist deine Website, ja genau.
Genau, die die E-Mail-Adresse, die Webseite ist dasselbe eigentlich. Aber genau, also egal, ich glaube, man kann auch über, wir haben es unten drin stehen, glaube ich, auch immer. Ne?
Ja, genau, wir haben Kontakt drin stehen und über YouTube kann man ja auch kommentieren und ihr könnt uns auf jeden Fall schreiben, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Ideen habt, nochmal zu Themen und so weiter. Das
auf jeden Fall.
Hat ja auch schon häufig stattgefunden. Das ist cool, es freut uns sehr, auf jeden Fall auch so zu sehen, wie manche Folgen dann total steil gehen und geteilt und geshared werden. Das hat natürlich auch ein bisschen immer mit den Gästen zu tun, wenn dann manche Sachen, der Uli Rode zum Beispiel, als er da war, da war ja total, die ganze Bub-Community hat da sich eingeloggt und als die Lena da war, Lena Belgard, hat sich so ein bisschen auch diese christliche Musikszene ein bisschen eingeloggt und so. Also das ist alles total spannend zu sehen, wie es sich dann so vermischt quasi irgendwie.
Ja, und wir machen ja jetzt nicht nur Audio, sondern auch YouTube. Und das ist auch immer so die Frage, wer schaut sich ein YouTube-Video an als Podcast? Ne? Das ist ja auch überwiegend ein Audio-Medium. Aber trotzdem ist es da auch so, dass Leute dann auch zuschauen mal oder YouTube laufen lassen. Und ich kenne das auch, ich habe ja auch so einen YouTube-Premium-Account. Da kann man ja am Handy einfach ein YouTube-Video laufen lassen und das kann das dann ausmachen und es läuft weiter. Also das geht mit diesem Premium-Account. Das mache ich auch ab und zu mal. Und vielleicht ist das auch so manchmal die Sache, dass man die zwei Typen da nicht unbedingt sehen muss. Man guckt zwar mal rein.
Ich nutze das total viel, auch am Steuer. Dass ich quasi einfach YouTube anmache. Ich habe auch so einen Account und dann höre ich mir irgendwelche Dokus an oder eben auch Hörbücher oder so Kram und das mache ich dann häufig darüber. Ja. Weil ich auch kein Spotify mehr auf meinem Handy habe, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Ich auch nicht mehr, Da haben wir ja auch unsere erste Folge übrigens, Axel. Unsere erste Folge war unsere Kritik an Spotify und daran, wie das Musikerleben weltweit beeinflusst und das ist auch vielleicht so ein bisschen mit so ein Fenster zu dem Thema, das noch so mitschwingt heute. Denn wir haben gesagt, wir machen nicht nur eine Jubiläumsausgabe, sondern der Titel ist, was Musiker sonst noch alles machen. Also Musiker, der auf Tour ist und sein Instrument lernt, der heute nicht nur Musik macht, sondern auch natürlich andere Medien wie YouTube, Instagram, Grafikdesign für Covers, Thumbnail Art, Patreon Accounts, Podcasts, YouTube, was auch immer macht, um einfach ein breites Spektrum abzudecken für sein Business. Das soll auch so ein bisschen Thema sein heute noch.
Genau, lass uns doch da mal ganz konkret drüber reingehen. Podcast ist klar, deswegen sind die Leute ja hier und wir sind deswegen hier. Für mich, wenn ich überlege, was ist das Erste, was es dann für mich so wirklich gab als nächstes Betätigungsfeld nach außen, war für mich tatsächlich eigentlich Facebook.
Ja.
Also Social Media, da gab es noch kein Instagram, da war es für mich, jetzt mal abgesehen von MySpace vielleicht, aber das ist jetzt nicht mehr aktuell, deswegen Facebook gibt es immer noch. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das eher was für alte Leute inzwischen ist oder für Musiker. Also die Kids sind auf jeden Fall nicht mehr unterwegs. Ich habe da irgendwann aufgehört, große Diskussionen zu führen, weil das ja auch manchmal mehr als im musikalischen Bereich, also klar, man kann man ja privat nutzen, man kann das eben auch politisch nutzen und gerade auch während Covid habe ich da auch ein paar Dinge so videomäßig publik getan in der Gründung von ProMusik und so weiter. Da habe ich dann ganz eindeutig mich entschieden, dass ich es nicht mehr tun werde.
Ja, bei dir muss man ja dazu sagen, du hast ja Facebook nicht nur als Musiker genutzt, da ist ja bei dir noch Flipper dazugekommen und ProMusik. Und da ist natürlich super viel Aktivität, auch weil du Videos beworben hast und ein Business aufgebaut hast. Ne? Da hast du ja auch sehr viel Erfahrung gesammelt.
Ja, richtig, genau. Wobei, das sind ja getrennte Accounts. Also ich habe für meine Flipper-Firma einen eigenen Account, da mache ich auch viel Werbung tatsächlich. Ja. Also da habe ich echt teilweise im Monat weit über 1.000 Euro in Werbung gesteckt. Und das klingt wahnsinnig viel, aber es macht Sinn, es zu tun, weil sich das dann einfach unglaublich niederschlägt in den Verkaufszahlen letztendlich. Weil man es ja so konkret targetmäßig. Das ist zwar sehr nervig, es macht mir auch überhaupt keinen Spaß, also ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist so das Erste, was ich gerne outsourcen würde.
Ja.
Aber es macht total Sinn zu sagen, hier ist ein Video, das wird jetzt in den USA ausgestrahlt und dann kaufen die Leute bei Sweetwater einfach meine Produkte deutlich mehr, als wenn das Video nicht beworben werden würde und so weiter. Also das mache ich. Für mich persönlich als Musiker nutze ich Facebook immer noch auf meiner eigenen Seite, um mich auch zu connecten. Ich poste da immer mal wieder auch Dinge oder reposte Dinge und kommentiere auch. Aber was ich eben sagen will, ich habe aufgehört, da jetzt irgendwie so, ich sag mal, im privaten Kreise nur noch ein ganz bisschen und politisch oder so, da jetzt irgendwelche Diskussionen, danke Merkel und so weiter, das, was da alles so stattgefunden hat, das, da bin ich sehr satt davon, weil es einfach in meinen Augen zu nichts führt. Facebook ist da das falsche Medium dafür.
Ja, aber es ist ja auch Instagram alles, ne?
Also ja, Instagram ist halt weniger kommunikativ in meinen Augen. Instagram ist ja so eher bildbezogen Konsum. Oder realbezogen. Du kannst da mal ein Herzchen klicken oder auch mal einen Kommentar schreiben, aber da, auf Instagram wird jetzt meiner Meinung nach nicht so krass diskutiert jetzt, ne? Also zum Beispiel jetzt Migration oder Covid oder Impfung, diese ganze Thematik, wo das so drunter und drüber ging oder einfach alles, egal in welche Richtung, das langweilt mich an Facebook, weil eigentlich eine Diskussion immer sehr einseitig dann nur stattfindet und ich mache sowas dann doch lieber in Persona oder am Tisch oder an andere Ebene. Aber trotzdem nutze ich Facebook noch für mich als Musiker und finde es immer noch geil. Ich habe es eigentlich lieber als Instagram, weil man ein bisschen mehr was schreiben kann, ein bisschen mehr Connecte hat.
Ja.
Instagram mache ich, langweilt mich aber sehr, muss ich sagen.
Ja, also das ist ja ein Riesenthema mittlerweile. Ne? Ich habe mich jetzt auch mal ein bisschen damit befasst, mit dem Thema Zeitmanagement, was Social Media betrifft, weil also viele Leute ja ein Handy in die Hand nehmen und erstmal ein paar Minuten lang scrollen, aber halt eigentlich nur noch konsumieren. Und ich merke das an mir selbst auch, dass ich in so einen Modus reinrutsche. Ne? Und es gibt da verschiedene Begriffe dafür. Mindless Scrolling, Doom Scrolling, bla bla bla. Ne? Dopaminschübe, also es ist nichts anderes wie ein Dopaminschub, den man sich holt. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil ich ja sehr viel Zeit dann so verschwende mit so Konsum. Und ich mich zum Glück immer dann so ein bisschen erwische dabei und sage, okay, stopp, MV, hier, du bist gerade am Konsumieren, Grenze setzen, aufhören, jetzt musst du wieder an die Arbeit gehen, mach das Ding zu und so. Also diesen Schritt, der wird irgendwie immer schwerer, habe ich so das Gefühl, dass man sagt, okay, stopp, aufhören. Ne? Und dein Gehirn gewöhnt sich halt total daran. Und das ist,
gibt so Momente, ich weiß nicht, ob du das kennst, da ist dann bei mir immer Schicht im Schacht. Wenn man irgendwo nach dem Frühstück wieder immer das Ding in der Hand hat und dann war Instagram auf und dann denkst du, ach, jetzt habe ich ja schon wieder sinnlos, dann mache ich das aus, also swipe das Programm weg nach oben und ertappe mich dabei, als nächsten Move 3 Sekunden später wieder Instagram zu öffnen.
Ja, ja.
So,
das ist Wahnsinn, wie das funktioniert. Das ist
so
unfassbar.
Und das, wenn mir das passiert, da bin ich dann so, oh, alles klar, I am hooked, sozusagen.
Diese Medien, die haben uns so, um es mal direkt zu sagen, am Sack, muss ich sagen.
Ja.
Es ist echt krass wichtig. Ne? Und ich habe mir so für mich, die Leitregel so versucht einzuprägen, nicht konsumieren, sondern kreieren. Es ist mir wichtiger. Ich muss irgendwie die richtige Proportion finden zwischen konsumieren und kreieren. Und für mich ist es einfach, ich will einfach mehr kreieren als konsumieren. Und konsumieren an sich ist erstmal nicht schlimm. Ich glaube, man muss sich ganz klar bewusst machen, wie lange man das macht. Es gibt mittlerweile schon Handy-Hacks, wo man das Handy möglichst dumm macht, ne? Dumpphone und so, wo man einfach nur die 10 wichtigsten Links auf eine Seite schreibt, die man benutzen kann. Und dann gibt es Apps, die dafür sorgen, dass die anderen Apps erstmal nicht funktionieren, sondern nur in einem bestimmten Zeitfenster oder so. Ne? So weit ist es schon. Also, aber ich habe mich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt, wie kriege ich das unter Kontrolle, nicht permanent Instagram aufzumachen, weil ich will es auch nutzen als Plattform für mich, ne? Weil es ist gleichzeitig halt eine riesengroße Chance, viele Leute zu erreichen und das ist auch wieder das Thema, was muss ein Musiker oder was macht der noch nebenbei? Es ist einfach mittlerweile unsere Plattform und die Plattform ist so effektiv und wichtig geworden für uns, dass wir sie eigentlich nutzen müssen. Ja. Und gleichzeitig müssen wir aufpassen, dass wir sie richtig nutzen. Das finde ich eine super krasse Herausforderung.
Krass, ne?
Ja.
Aber ja, ich muss trotzdem sagen, es funktioniert mega. Also natürlich, man ist in Kontakt mit Leuten und das finde ich übrigens auch bei Facebook und bei Instagram gut. Ich bin da in Kontakt mit Leuten, die ich eben im Alltag nicht sehe.
Ja.
Oder nicht häufig sehe, nur einmal im Jahr sehe oder so. Auch privat Leute Freundschaften halten, aber eben auch musikalisch. Das hat ja immer ein bisschen was auch mit Selbstwerbung zu tun. Hey, ich bin geil. Guck mal, wie laut ich Saxophon spielen kann. Geil, ich war schon wieder im Fernsehen. Hi und so. Da muss ich auch sagen, das nervt mich zunehmend, immer diese gleichen Posts zu machen.
Yeah.
Man versucht dann irgendwie halbwegs kreativ das zu ändern und irgendwie, ich weiß, du tickst auch so, ich habe einfach auch keinen Bock, so eine Selbstbeweihräucherung immer zu machen. Man versucht das irgendwie so halbwegs im Zaum zu halten. Man will jetzt aber auch gar nicht irgendwie nur den Kopf in den Sand stecken und sagen, hey, dann wissen die Leute nicht, was bei dir los ist. Ne? So,
Und ich glaube, es muss Spaß machen. Ich glaube, man muss ein Gefühl dafür entwickeln, dass man jetzt gerade irgendwie ein kleines Zeitfenster hat. Es ist noch eine Stunde zum Soundcheck. Jetzt habe ich gerade ein bisschen Zeit. Jetzt mache ich ein bisschen Content. Und mir macht es total Spaß, wenn ich mich da nicht unter Druck setze. Sobald ich anfange, oh Gott, ich bin ja Musiker, ich muss meine Posts so machen. Jetzt mache ich meine Social-Media-Phase so abhaken und so. Das finde ich so ein bisschen ermüdend. Was mir Spaß macht, ist einfach die Zeitfenster zu nutzen und kreativen Content zu posten. Also im Sinne auch von Kreativität und im Sinne von, was kann ich denn für eine schöne Story machen? Oder habe ich überhaupt was zu erzählen? Gibt es irgendwas Storytelling-wise, was ich irgendwie rausposten kann, was interessant wäre und vielleicht auch ein bisschen was mit Humor oder ein bisschen was Kreatives? Und das macht mir dann Spaß. Aber dieses businessmäßige, ich muss jetzt posten, das kann ich gar nicht so richtig. Also das kann ich mal, aber nicht permanent.
Ja. Dazu empfehle ich gerade, weil ich das heute Morgen als, positiven Input empfunden habe beim Scrollen auf Instagram. Checkt mal den Account von Balbina aus Berlin. Ihres Zeichens Künstlerin, Singer, Songwriterin, Produzentin und auch politische Aktivistin, die sich auch, so wie wir bei ProMusik, sehr, sehr für die Streaming-Thematik stark gemacht hat, mit Grönemeyer zusammen und so weiter. Ganz spannend. Und die geht gerade super kreativ mit Instagram um und dem Thema KI. Super interessant, weil sie auch so ein bisschen in Frage stellt, das ist jetzt schwer in Worte zu fassen, weil sie lange Texte verfasst hat, die sie da auf Instagram postet. So ein bisschen selbst reflektierend, wie gehe ich damit um? Auch so ein bisschen gelangweilt davon, von diesem Thema zu sein und gleichzeitig es machen zu müssen, weil man ja Künstler ist. Und ich will das jetzt gar nicht zusammenfassen, ihr müsst euch die Texte von ihr durchlesen. Und dazu postet sie nämlich wahnsinnig absurde KI-Bilder, die das Ganze nochmal so deutlich machen, wie absurd das eigentlich gerade ist, was uns da jetzt bevorsteht mit dieser Entmenschlichung im künstlerischen Bereich vor allen Dingen. Also das Balbina auschecken auf Instagram finde ich total spannend, wie sie da offen gerade mit ihren eigenen Gedanken umgeht zu diesem Thema, wie bewirbt man sich selbst auf Social Media letztendlich.
Ja, zu diesem Thema, wie die Musik KI gerade anfängt, Musiker zu ersetzen, gibt es auch ein interessantes Video von Rick Beato, den kennen auch viele. Ne? Das ist so mittlerweile mit der größte YouTube Educational Musik Creator oder kann man es glaube ich sagen, der auch immer wahnsinnig zeitgemäß auf Sachen reagiert, auf Musik oder auch auf Phänomene in der Musik. Der hat ein interessantes Video gepostet, wo er KI-Musikerzeugungstools wie Sonar und Audio oder sowas, glaube ich, keine Ahnung, ich habe mich noch nicht da so reingefuchst, aber der hat auf jeden Fall so ein bisschen was gecheckt. Es ist ein extrem wichtiges Thema. Ich glaube, es ist ein extra Podcast auf jeden Fall.
Dann. Ja, ja. Aber es gibt ja noch Dinge, die darüber hinausgehen. Wir haben jetzt über Facebook gesprochen, wir haben über Instagram gesprochen. Du hast ja auch einen Patreon-Kanal, ne?
Ja, Patreon ist halt gerade für Kreative ist das halt eine extrem tolle Plattform. Man kann einen Monatsbeitrag zahlen, einen Künstler unterstützen. Und ich, bei mir ist es so, es werden gerade immer mehr Leute, weil auch gerade mein YouTube-Kanal wächst. Ich mache jetzt auch ein bisschen mehr englische Videos, versuche meine Englischkenntnisse da so ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, was auch eine Herausforderung ist für mich. Aber es macht irgendwie Spaß und ich kriege es immer besser hin. Ich habe jetzt fast 1200 Follower, mein Kanal ist monetarisiert, ich kann Livestreaming machen, ich kann sogar Kanalmitgliedschaften machen bei YouTube jetzt. Das ist für mich ein riesen Step gewesen und jetzt geht es da weiter. Also ich,
was heißt Kanalmitgliedschaften? Wie funktioniert das?
Das ist, weil du gerade Patreon ansprichst, ist eigentlich genau dasselbe. Ne? Man zahlt einen Monatsbeitrag, kann den Creator unterstützen und man hat aber besondere Inhalte, kann man da abrufen. Man kann früher die Posts, glaube ich, angucken. Ich habe es noch nicht gemacht, ich bin da gerade erst neu. Man kann bestimmte Videos angucken, die andere nicht angucken können. Also exklusive Inhalte kann man da posten. Und man kann jetzt mit der Monetarisierung, nennt man das, kann man natürlich dann auch Livestreams machen bei YouTube. Das ist super interessant, super spannend und für mich eine ganz neue Tür.
Könnten wir auch machen. Wir könnten einfach eine zweite Kamera mitlaufen lassen, die man sich nur angucken kann, wenn man
bei mir 10 Euro am Tag bezahlt. Ja, ich glaube, man muss da halt wirklich mit Gespür rangehen. Mein Patreon-Kanal, der kostet 3 Euro. Das ist jetzt, da kann man jetzt eigentlich sagen, okay, das ist ja gar nichts. Aber ich mache da fast jede Woche Videos wirklich zum Gitarre spielen. Ich mache Videos über mein Paddleboard-Zeug, was ich da mache. Also ich versuche einfach so ein Fenster in mein Studio rein zu erzeugen, dass die Leute praktisch mir über die Schulter gucken können, dabei sein können. Ich mache manchmal Posts aus dem Auto und erzähle über Paddleboards und warum ein Paddleboard oder die Effekte so strukturiert sind, wie sie bei mir strukturiert sind. Und dann mache ich dann manchmal auch Videos über, guck mal, hier ist ein ionischer Modus, hier ist ein dorischer Modus, machen wir da einen Wechsel und hier ist ein Jam-Track. Und die Jam-Tracks können die runterladen und die können auch Noten oder Tabs runterladen und so Zeug. Und das ist extrem gemischt. Aber das ist auf jeden Fall, um jetzt zurückzukehren, es ist ein Kanal, den ich nutze, um mein Musikerleben einfach noch breiter aufzustellen. Und das ist auch genau so der rote Faden hier, glaube ich, in diesem Podcast, dass man sich, glaube ich, mittlerweile breit aufstellen sollte, darf, muss vielleicht sogar, weil erstens die Möglichkeiten unfassbar vorhanden sind für uns. Es ist einfach, wenn man die nicht nutzt, ist es einfach, finde ich, schon mal so, man vergeudet Energie, finde ich, so fast schon ein bisschen. Also für mich ist es so, ich bin total dankbar, dass es die Möglichkeiten gibt. Also das ist so das Hauptgefühl, das ich damit habe. Ich will es nutzen, weil es da ist, weil es genial ist auch. Gleichzeitig muss man sich halt die Zeit krass einteilen. Ne? Also meine Patreon-Videos, die mache ich überall. Ich habe eine Kamera dabei und wenn ich in einem Hotelzimmer bin, mache ich 20, 30 Minuten Patreon-Content, den ich dann hochlade oder so. Ne? Ich kann das mittlerweile überall machen. Ich habe sogar in Thailand 2 Videos gemacht für Patreon und habe die hochgeladen.
So, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Ist das nicht auch stressig für dich? Hast du da immer Bock drauf? Oder es gibt, also weil ich kenne das ja auch, ich habe ja lange mit dir zusammen auch Fotografie gemacht oder andersrum gesagt, du hast eine viel längere Fotografie-Vergangenheit. Und ich habe das eine Zeit lang mal für mich entdeckt und das macht mir unglaublich viel Spaß.
Ja.
Und habe mir dann auch eine eigene Website gemacht und so irgendwie habe quasi einen Kanal aufgemacht, wenn man so will, auf verschiedenen Ebenen. Und dann kam für mich dieses Flöten-Ding dazu mit Flipped und dann habe ich einfach gemerkt, ich pack das nicht. Das ist mir zu viel.
Ja. Ja.
Das ist mir ein Output-Kanal zu viel und das stresst mich.
Ja, aber du hast genau das Richtige gemacht, Axel. Zu dem Thema habe ich gerade gehört, super interessant, Seth Godin heißt er, glaube ich. Da gibt es ein Buch oder ein Hörbuch, das heißt The Dip. The Dip. Das müsst ihr euch mal anhören. Und da geht es genau um dieses Thema. Der fasst es alles in einem Hörbuch zusammen. Es ist über eine Stunde lang, aber super interessant. Und zwar geht es genau darum, nämlich, dass man als Kreativer verschiedene Fässer aufmacht und Projekte aufmacht und irgendwann an einem bestimmten Punkt entscheiden muss, ob ich da rausgehe oder ob ich es weitermache. Und ja, das ist so, das ist, und es gibt diesen Dip, ne? Man fängt was an und dann macht es erstmal super Spaß. Und was immer passiert, sobald man ein bisschen Erfolg hat, und dann merkt, es muss weitergehen, gibt es eigentlich einen Abfall. Und das ist, ist eigentlich der Dip oder die Depression in einer Erfolgskurve, die auch in einem Podcast, wie wir ihn machen, immer da ist oder bei jedem Projekt, bei deinem Flipherz gab es das garantiert auch. Du hast voll Gas gegeben und irgendwann macht es Bam und dann kommt der entscheidende Punkt, wo du sagen musst, jetzt aufgeben oder durchziehen oder weitermachen. Genau. Und das ist ein extrem wichtiger Punkt in der Karriere oder in einem Projekt, in der Projektlaufbahn. Und du hast dich entschieden, halt da weniger zu machen und für was anderes mehr. Und das ist, das ist eigentlich...
Es war eine
einfach dann zu sagen, ich hör auf. Das ist nicht einfach.
Ja, das war nicht einfach, aber ich konnte es ganz pragmatisch entscheiden, weil das macht mir Spaß und es soll mir Spaß machen, aber es sollte nie eine Profession werden. Es ist ein Hobby für mich.
Ja.
Ich hatte keine Ambitionen, damit richtig Geld zu verdienen oder irgendwie das im Alltag jeden Tag machen zu wollen oder zu müssen dann irgendwann.
Ja.
Und es war aber an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich müsste es jetzt weitermachen und viel mehr investieren Zeit, damit es geil ist und damit ich es auch selber gut finde. Und dann kam aber quasi die Entscheidung, nee, ich mach das nicht. Ich mach das dann, wenn ich Spaß habe damit und nicht dauerhaft. Ist jetzt eine aktive Entscheidung. Dieses Fass macht mir Spaß, aber ich werde das nicht so dauerhaft betreiben, wie ich das eine Zeit lang gemacht habe.
Ja.
Weil andere Dinge darunter leiden würden.
Ja, man muss sich irgendwann mal entscheiden, ne? So ein bisschen.
Ja, genau. Ist auch, habe jetzt auch gar kein weinendes Auge dabei oder so, sondern es ist irgendwie okay für mich.
Ja.
Ich bin aber dadurch jetzt noch mehr, wie soll ich sagen, aware, wie man so schön sagt, wenn jetzt neue Dinge kommen. Dass, was haben wir, Unterbrechung?
Jetzt war es gerade unterbrochen, aber jetzt geht's wieder.
Ah ja, stand hier gerade, Internet ist instabil. Das liegt ja an Napoleon wahrscheinlich.
Ja, der hat die Leitung marode verlegt damals.
Ja, genau. Da Glasfaser. Stress gemacht hier.
Bleifaser.
Genau. Was ich sagen will, ist, dass es da bei mir dazu geführt hat, dass ich jetzt, wenn so neue Dinge passieren, zum Beispiel TikTok, ne?
Ja.
Ich sag's an dieser Stelle, I fucking hate TikTok.
TikTok
ist so nervig. Es ist einfach so langweilig, nervig, quirlig. Ich hab's angefangen, ich hab's mir installiert, ich hab's runtergeladen und hab so gedacht, ich mach das wegen meiner Flötenfirma, ne? Total geil, kleine Flötensnippets.
Ja.
Ideal. Irgendwelche Leute, irgendwelche Artists. Es gibt ja mittlerweile einige Artists bei mir, die dann auch das Ding spielen und das wunderbar tun. Aber ich habe es 2 Tage probiert und habe es dann wieder deinstalliert, weil ich kaputt gehe. Es macht mich wahnsinnig.
Also ja, geht mir auch so.
Also da bin ich vielleicht zu alt für oder irgendwie. Ich habe einfach keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, weil es einfach für mich, da finde ich keine Ruhe.
Aber
da
weißt du, wie sich, Snapchat war ähnlich. TikTok fühlt sich für mich an, manchmal ein bisschen wie so 2 Packungen Gummibärchen einfach innerhalb von einer Minute zu essen. So, weißt du, das ist wirklich so, ich habe so das Gefühl, dass ich irgendwie so Volldruckbetankung, Dopamin irgendwie, und dann bin ich so total im Zuckerrush. Und dann weiß ich gar nicht mehr, was hinten und vorne ist. Ich finde es einfach zu viel. Ich finde es zu krass alles.
Ja, und auch zu sinnlos in den meisten Fällen. Also voll. Die Dinge, die mir dann angezeigt wurden, ich habe es ja 2 Tage probiert, das war... wahrscheinlich war der Algorithmus auch noch nicht so, wie er dann sein sollte, weil ich so kurz erst da war. Aber ich habe halt nur Schwachsinn gesehen
in
2 Stunden.
Ja. So. Und außerdem ist die AfD ganz groß bei TikTok. Das ist noch ein Grund mehr.
Ja, da sind wir ja auch wieder bei... ja, spannend auf jeden Fall, wie das natürlich genutzt wird. Aber klar, Populismus oder überhaupt, das ist ja nichts anderes. Ne? Schnelle, kurze Slogans, da sind halt Leute wie links und rechts sehr gerne mit dabei.
Er ist extrem und es funktioniert leider auch wahnsinnig gut. Ne? Und ich weiß gar nicht, ist immer bei Politik, gehen wir auch gleich wieder weg, glaube ich. Aber trotzdem verstehe ich da nicht, warum jetzt gerade nach der Europawahl, warum die anderen Parteien dann nicht auch Vollgas geben. Das hat die AfD halt irgendwie für sich eingenommen, habe ich so das Gefühl. Und man sagt ja irgendwie so jetzt ein bisschen rückblickend, dass das ja zu dem großen Erfolg bei den jungen Wählern geführt hat. Ne? So, was ich irgendwie absurd finde.
Ja.
Irgendwie.
Ja, ist es vollkommen absurd, absolut. Aber ja, das ist nochmal ein anderes Thema wahrscheinlich.
Ja. auf jeden Fall ein anderes Thema. Wie man zum Beispiel als Musiker auch Stadtrat werden kann.
Da machst du jetzt aber einen Bogen.
Hast du nicht mal drüber nachgedacht? Vielleicht für eine Partei? Du bist doch so ein Typ. Du kannst es, glaube ich, voll gut, sowas.
Ja, ich habe darüber nachgedacht. Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht.
Ich könnte mir dich wirklich gut vorstellen als jemand, der im Kulturbereich wirklich was bewegen kann.
Ich habe ja diesen Schritt jetzt nicht im Stadtrat, aber ich habe ja den Schritt bei ProMusik getan, nämlich letztendlich mit der Gründung von ProMusik.
Ja.
Und ich habe es deswegen getan, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass es der einzige Weg ist, der Sinn macht. Es macht eben keinen Sinn, auf Facebook zu meckern und zu lamentieren. Und das war mir dann während Covid relativ schnell klar. Also nur noch, weil wir es eben auch hatten. Ich bin kein Covid-Leugner und kein jemand, der sich da gegen die Impfung und so weiter gestellt hat. Darum ging es mir gar nicht in dieser Zeit, sondern es ging mir um die Themen, wie mit uns Musikern und mit der Kulturszene umgegangen wurde.
Ja.
Dass man das so alles in einen Topf geworfen hat und dass wir, da wurde ich auch sehr dafür, kritisiert, weil ich gesagt habe, wir haben ein Berufsverbot. Da haben viele Leute gesagt, nein, wir hatten kein Berufsverbot. Ich sehe das immer noch so. Man hat uns damals quasi gesagt, ihr dürft nicht mehr Kulturveranstaltungen machen, hat uns aber dafür nicht sinnvoll entschädigt. Nach wie vor nicht. So, deswegen hatte ich mich da sehr stark gemacht, habe aber auch dieses Thema grundsätzlich jetzt dann schon lange wieder über Bord geworfen, weil man auch immer so ein bisschen diplomatisch gucken muss, was kann man denn überhaupt bewegen, wo kann man was bewegen und wie. Und das Wie, gebe ich dir vollkommen recht, ist auf politischer Ebene zu sehen, es ist mit Organisationen zu sehen. Es ist nicht eine Einzelperson, die irgendwie meint, sie müsste jetzt auf Facebook da ein Video raushauen. Das habe ich sehr schnell gelernt, deswegen habe ich damit aufgehört und habe dann gesagt, wir müssen das Ganze irgendwie in einer Institution bündeln und mit ganz viel Brainpower, Man- und Womanpower bündeln. Und deswegen haben wir damals ProMusik gegründet. Und klar habe ich mir dann auch die Frage gestellt, wäre nicht irgendwie so ein Thema Kulturmanager oder Politiker, auf welcher Ebene auch immer, ob das jetzt Stadtrat ist oder ob das sogar für Leute, die Ambitionen haben, ein Ziel sein könnte, irgendwann mal im Bundestag zu sitzen oder auf Europaebene mit einer Partei. Da muss ich aber eindeutig für mich sagen, das ist das Gleiche wie bei der Fotografie. Ich bin super happy, dass wir ProMusik gegründet haben, bin super happy, wie sich das Ding entwickelt hat und nach wie vor weiterentwickelt und dass es unglaublich tolle, neue Menschen dazugekommen sind in den Kernpositionen. Ich habe mich entschieden, mich damals auch nicht auf den Posten der Geschäftsführung zu bewerben, das macht die Ella zu Recht.
Ja.
Und ich bin noch im Vorstand, bin aber auch ganz bewusst vom ersten Vorstandsposten zurückgegangen. Den haben die Nina Graf und der Christopher Annen haben jetzt die ersten beiden Vorsitzenden Posten eingenommen, was ich auch sehr richtig fand, dass da eine Fluktuation, ein Wechsel stattfindet, dass man nicht immer auf so einem Posten sitzen bleibt sozusagen und Macht an sich bindet, wobei in dem Fall das natürlich lächerlich ist, weil es sowieso kein Geld gab und keine Macht, aber was ich damit sagen will ist, ich habe auch da festgestellt, wenn ich Politik richtig betreiben will und mich zum Beispiel in unserem Fall jetzt für die Kulturszene, für die Musikszene einsetzen will, dann kann ich da nicht nebenbei Musik machen.
Ja.
Dann ist die Frage, ist dann Musik machen nebenbei, geht das überhaupt noch? Ist es dann ein Hobby? Was ist denn dann die Profession? Ist dann das Politik machen die Profession? Das hat natürlich alles im Ehrenamt stattgefunden, was ich gemacht habe. Also man hat kein Geld dafür bekommen, aber ganz viel Zeit investiert. Selbst wenn ich dafür Geld bekäme, und das müsste dann auch irgendwie so sein, dass es eben gutes Geld ist, könnte ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass ich das eigentlich nicht will, weil ich eigentlich Musiker bin. Ich will Musik machen.
Yeah.
Ich habe gerade letztes Wochenende noch, haben wir zusammen gesessen und haben diskutiert über das, was du sagst, Dopamin bei Social Media.
Yeah.
Wie Kinder auch damit jetzt groß werden, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Thematik, die ganz schlimm ist. Und dagegen stehen wir auf einer Bühne und spielen einfach einen Gig. Ich habe am Wochenende auf dem Geburtstag von meiner Mutter ein Trio Gig gespielt mit der Katja und mit am Gesang und dem Thomas Höhl Kies, wo wir einfach ganz nett zum Sektempfang Mucke gemacht haben. Ne? Ja. Das war kein Konzert, das war kein wichtiger Kulturbeitrag, aber, und deswegen sage ich das jetzt, der Moment, ein Live-Ding zu erzeugen, Leuten etwas zu geben, eine Kommunikation zu erzeugen auf musikalischer Ebene, und dass danach so viele Leute kommen und sagen, das hat mir so gefallen, danke, danke, danke. Es war so überschwänglich von vielen Leuten an Feedback. Mhm. Das ist mir persönlich wichtiger in meinem Leben, als dass ich mich politisch hundertprozentig als Profi irgendwie engagieren würde. Da würde ich, glaube ich, weil man immer gegen Windmühlen kämpft, da ist für mich das Dopamin wichtiger, was ich als Musiker ernte.
Ja.
Ich will mich nach wie vor stark machen für viele Dinge und ich tue das auch, aber es ist, auch da muss man dann Kirche im Dorf lassen und sagen, ich bin Profimusiker und das ist mein Job und das mache ich nicht, weil es nur ein Job ist, sondern weil ich richtig Bock drauf habe. Und alles andere muss ich irgendwie zeitlich einteilen und auch so ein bisschen restriktiv behandeln. Sonst kann ich das Musikmachen nicht dauerhaft so durchführen, wie es mir wichtig ist, sozusagen. Eigentlich ist es Zeitmanagement, ja, und so ein bisschen Awareness, wie man damit umgeht, sozusagen.
Es ist auch krass, ne? Ich meine, du hast jetzt wirklich dich für den Musikerweg entschieden, hast politisch da sehr viel Kompetenz auch jetzt gesammelt und hast da jetzt da reingeschaut in diese Welt und bist auch immer noch zeitweise drin. Aber ich finde es Wahnsinn, also ich will jetzt keine Politiker in Schutz nehmen, aber ich finde es schon krass, was die aushalten müssen. Ne?
Ja.
Weil wir Musiker, wir haben ja so ein bisschen den Vorteil, wir gehen auf eine Bühne, bekommen im Optimalfall direkt von den Leuten zurück, ah, das ist cool, was ihr macht, wir akzeptieren euch, wir wollen das hören. Bei Politikern ist es meistens so, klar kriegen die auch Zuspruch, aber die kriegen ja auch wahnsinnig viel Gegenwind. Mehr als wir Musiker jetzt. Ne? Und damit muss man halt erst mal klarkommen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich mich für den Weg Musik entschieden hätte. Politik hätte für mich sowieso nie funktioniert, weil ich da, glaube ich, nicht gut drin wäre. Vielleicht muss man auch reinwachsen. Aber es ist auf jeden Fall krass, was das für ein Unterschied ist. Ne? Musiker und Politiker und so, ne? Aber was ihr mit Pro Musik macht, und da bin ich wahnsinnig dankbar dafür, dass das praktisch entstanden ist in der Corona-Phase, ist einfach ein Bindeglied zu schaffen zur Politik. Das gab es vorher noch nicht. Und das habt ihr geschafft. Ihr habt wirklich euch aufgestellt in Deutschland, oder ihr habt die Musikerszene aufgestellt in Deutschland als ernstzunehmendes Glied als ernstzunehmenden Bereich, der irgendwie von der Politik relativ getrennt war immer. Also man konnte da irgendwie gar nicht richtig kommunizieren. Und ihr habt sozusagen diese Tür aufgemacht, sodass die Politik plötzlich sagt, okay, da sind Leute da, die, mit denen wir arbeiten können, die wir ernst nehmen, die wir respektieren. Und wir müssen uns vielleicht sogar ein bisschen mehr anstrengen, dass wir dem gerecht werden, weil die untereinander so kommunikativ sind, dass wenn wir es Mist bauen, dass das ganz große Kreise zieht. Und ich finde, das ist eine wahnsinnige Hilfe und ein wahnsinniger Schritt nach vorn für die Musikszene in Deutschland. Und deswegen unterstütze ich das auch von Anfang an. Ich habe von Anfang an gesehen, okay, ist das jetzt eine Chance, um endlich mal den Politikern zu sagen, okay, wir sind nicht nur irgendwie durchgeknallte Musiker, die irgendwie die ganze Zeit nur auf Bühnen rumhängen und dann von der Bühne fallen und im Hotelzimmer Sachen durchs Fenster werfen. Sondern es ist hier eine Szene da, die ernsthaft auch die Wirtschaft in Deutschland als einen ernsthaften Beitrag dazu bringt, was an Geld umgesetzt wird in der Musikindustrie. Und darüber muss man auch reden können. Und das finde ich total cool.
Dass das ist ja genau, du fasst alles genauso zusammen, was unsere Beweggründe waren. Ich sehe das nach wie vor genauso. Wir haben da was geschaffen. Und letztendlich, wenn man jetzt mal wieder versucht, den Bogen zu schlagen, über was wir gerade reden, sind andere Betätigungsfelder von Musikern außerdem Musik machen. Ne? Da haben wir jetzt viel über Dinge gesprochen und das alles, was wir vorher gesagt haben, Facebook, Instagram, Patreon, YouTube, sind ja Dinge, wo man sich selbst vermarktet oder Dinge präsentiert von sich selbst. Sei es jetzt eine Band oder sich selbst oder Lehrinhalt oder wie auch immer. Aber da geht es immer darum, daraus auch Profit zu schlagen, selber irgendwie Marketing zu machen. Das ist unser Job, wenn man so will.
Ja.
Wenn ich aber auf diesen Portalen mich politisch äußere, wenn du Markus Vollmer oder ich mich als Einzelperson politisch äußere, dann verpufft das häufig im Nichts sozusagen.
Ja.
Wir hatten während Covid so ein paar Situationen, wo viele Leute das gemacht haben, ne? Wo viele Leute so sich stark gemacht haben. Warum? Weil sie plötzlich Zeit dafür hatten.
Ja.
Sie könnten das im Alltag, wenn sie normal Musik machen, könnten sie es nicht tun.
Ja.
Weil sie eben dabei sind, sich selbst zu vermarkten oder Gigs zu spielen oder zu recorden oder zu schreiben oder zu unterrichten oder wie auch immer. Und genau da ist die Schnittstelle bei ProMusik. Wir machen das für uns sozusagen. Wir sind jetzt nämlich, weil die Politiker in Berlin oder in Brüssel, die gehen ja nicht auf meinen YouTube-Kanal oder auf meinen Instagram-Kanal und sehen sich ein Video an, wer ist denn überhaupt Axel Müller? Ne? Ja. Keine Ahnung. So, der hat da was gesagt. Das müsste ja wahnsinnig ein glücklicher Zufall sein, dass da so ein Video irgendwie einem Abgeordneten mal zugespielt wird und der dann sagt, oh, das ist immer ein cooler Typ, den laden wir mal ein. Hm. Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Die brauchen Interessensvertretung. Die sehen, und da entstehen, das ist eine Mischung aus Lobbyismus, das ist eine Mischung aus sich bemerkbar machen, präsent sein, eingeladen werden von Stiftungen oder von Diskussionsrunden, von Panels, von anderen Verbänden. Und ich glaube, das haben wir mit ProMusik tatsächlich sehr gut hinbekommen in den ersten 3 Jahren des Bestehens, dass man jetzt dort in der Politik wahrgenommen wurde als, okay, wenn wir eine Frage an die Musiker haben, dann rufen wir da an.
Genau, es ist ein Vertrauensverhältnis entstanden und es wird immer mehr, glaube ich, auch klar, dass wenn politisch was mit der Musikszene zu bequatschen ist oder zu organisieren ist, dass ihr auf jeden Fall eine ganz wichtige Anlaufstelle seid in Deutschland. Genau. Und das finde ich total cool, dass es das gibt und das hilft uns.
Wobei, du musst ja wir sagen, du bist ja selber Mitglied.
Wir, ja, natürlich. Ich habe jetzt natürlich, ich bin eher jemand, der das unterstützt.
Ja, du bist ein passives Mitglied sozusagen. Ja, genau. Das ist ja genau das Schöne. Deswegen habe ich es ja gerade gesagt, man muss ja kein aktives Mitglied sein.
Ja.
Ich finde nur genau, dass man das nicht erreicht, wenn man nicht sich irgendwo... gibt ja auch noch andere. Es gibt ja auch Verdi und andere Verbände, wo kann man alles sondieren. Natürlich macht ProMusik für die Freischaffenden meiner Meinung nach mit Abstand am meisten Sinn. Aber ja. Trotzdem ist es ja einfach so, ich glaube, es ist einfach im Kopf zu verstehen, wenn ich Arzt bin, habe ich den Marburger Bund. Wenn ich, wenn ich bei der Bahn bin, kann ich mich an Verdi wenden und die machen dann den Streik klar.
Ja.
Ich kann aber, während die streiken oder während sie sich darum kümmern, bin ich zu Hause und kümmere mich um meine Family so ungefähr.
Ja.
Und als Musiker, wir haben das sonst nicht.
Ja.
Also es macht einfach keinen Sinn, irgendwelche blöden Diskussionen auf Facebook zu starten und mit 20 Leuten zu diskutieren. Das ist meiner Meinung nach vertane Zeit. Das kann inspirierend sein, ja, aber diese Zeit ist, glaube ich, besser investiert, wenn man sich einem Verein, einem Verband anschließt,
ja.
Weil da Leute sind, die das halt dann die ganze Zeit machen und das bündeln und so weiter. Genau. Das ist auf jeden Fall, das kann man passiv machen, dann ist dieser Teil abgedeckt sozusagen, wenn man so will. Ne? Das ist wie beim ADAC-Mitglied werden. Man braucht es irgendwann mal und hat aber ein besseres Gefühl dabei, wenn man Mitglied ist.
Ja, es passiert ja auch wahnsinnig viel im Hintergrund. Ne? Während ich jetzt auf meiner Bühne stehe, habt ihr schon wieder irgendwie ein Meeting gehabt, wo es nach Brüssel geht und wo es um irgendwelche wichtigen Entscheidungen geht? Das läuft alles im Hintergrund, genau. Aber ich kann was dazu beitragen mit meinem Beitrag und das finde ich gut, dass da jetzt mittlerweile sowas gibt. Und es entsteht auch viel gerade so. Ne? Es ist, ihr habt total viel aufgebaut und die Webseite ist jetzt neu. Man kann sogar, das haben wir letztes Mal auch schon gesagt, es gibt einen Gagenrechner, den habt ihr auch gestartet. Ne? Wenn man sich als Musiker unsicher ist, was man für eine Gage verlangen soll, kann man da mal drauf gucken. Es ist kein Dogma, was da passiert, glaube ich. Es ist aber einfach man kriegt ein Gefühl dafür, wie man in Gagenverhandlungen reingeht oder man kann ein bisschen mehr einen Überblick bekommen, was man verdienen sollte in etwa, wenn man das und das Projekt macht. So, ne? Ich glaube, das sind so Sachen, die wahnsinnig hilfreich sind. Weil einfach, wir sind wie so eine Schafsherde, aber jedes Schaf läuft getrennt durch die Gegend und versucht irgendwie klarzukommen. Ne? Und das ist so ein bisschen
die Musik. Weil wir immer denken, dass wir das ist so die Krux in sich eigentlich. Wir sind Individualisten.
Ja.
Wir suchen immer unsere eigene Stimme. Wir suchen, wie kann mein Song noch eigener klingen oder meine Band noch außergewöhnlicher klingen. Man will gar nicht mit anderen Leuten sich vergleichen oder man will gar nicht vergleichbar sein. Man will keine Schublade aufgemacht bekommen.
Ja.
Aber wenn wir mal ehrlich sind, man muss auch sagen, wie du richtig sagst, wir sind eine Wirtschaftskraft. Wir leisten was für die Gesellschaft. Und aus politischer Sicht sind wir Freischaffende, Selbstständige, Freischaffende, die vielleicht in der KSK sind. Die ziehen schon so Schubladen auf. Die Politiker wollen diese Schubladen aufziehen.
Auf jeden Fall.
Und die gucken dann, okay, wie viel seid ihr denn? Und wie viel verdient ihr denn? Und wie viel Steuern zahlt ihr? Und wo können wir euch unterstützen? Okay, das ist dann der Etat und der Topf und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen eigentlich so professionell sein, zu sagen, ja, wenn wir die Kultur schaffen, dann sind wir Individualisten. Das ist auch genau richtig so. Aber wenn wir politisch was erreichen wollen, dann müssen wir eigentlich uns solidarisch verhalten und müssen solidarisch suchen, was ist unsere Schafsherde? Ne?
Ja,
wo sind die anderen?
Genau. Und so. Man muss unglaublich klar trennen, ne, zwischen Künstler und Business in dem Moment.
Ganz genau.
Man kann das nicht.
Fällt einem sicherlich schwer.
Es ist schwer. Es ist wahnsinnig schwer, absolut, aber man muss es trennen, weil ich kann, wenn ich Künstler bin, kann ich nicht drüber nachdenken, wie viel Steuer ich abgeben muss oder eine andere politische Entscheidung. Es stört. Also es sind zwei Pole, die sich abstoßen und die dürfen sich auch abstoßen. Nur ich glaube, wenn man es schafft, den Modus zu wechseln und das auch wirklich getrennt sieht, das eine hat mit dem anderen irgendwie fast eigentlich oder so gut wie gar nichts zu tun.
Genau. Und letztendlich ist es ja auch so, man erreicht ja dann über diese Kanäle, im Gegensatz zu den Social-Media-Kanälen, erreicht man ja ein anderes Publikum. Nämlich das ist dann Politik oder Medien, die man damit erreicht. Auf Social-Media erreichen wir Fans oder Gleichgesinnte, Kollegen, Kolleginnen, aber eben nicht die Politik. So. Und das ist so vielleicht, muss man ganz analytisch, glaube ich, rangehen.
Ja.
Aber wir merken schon, das Thema ist auch Zeit. Hatten wir auch schon mal Zeitmanagement, wie effektiv geht man mit diesen Dingen um.
Ja.
Und man hat ja, ich weiß, mir geht es so, ich habe dann immer das Gefühl, das eine leidet unter dem anderen. Wenn ich das eine mehr mache, habe ich wieder zu wenig geübt. Oder ich würde doch jetzt, ich habe die Idee gehabt, ich würde gerne jetzt wieder nur kreativ sein. Okay, ich muss aber jetzt doch mal wieder hier Social Media mäßig was machen oder mein YouTube-Video fertig machen. Wir haben es mit unserem Podcast, vielleicht kommen wir damit auch so ein bisschen dann gegen Ende. Da finde ich es eigentlich okay, obwohl wir uns jetzt hier auch aus dem Urlaub auch zusammenschalten. Da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass mir das über den Kopf wächst, sondern das macht mir Spaß und kann man auch ein paar Sachen reflektieren, zu denen ich nicht so käme, wenn ich das nicht machen würde. Das fühlt sich für mich nicht so an als ein, ich muss es tun, auch wenn wir jetzt terminlich manchmal so ein bisschen, der nächste Release-Tag ist dann schon übermorgen und dann wäre ganz gut, wenn wir das heute noch machen, so ungefähr. Klar, das haben wir auch, ist logisch.
Ja.
Aber ich finde, der Aufwand ist in einem Maße, wie er erträglich ist und es lässt sich ganz gut integrieren.
Auf jeden Fall.
Das Video noch schneiden und die Audio-Files von Elba nach Weinheim schicken und so weiter. Das müssen wir natürlich alles dann noch tun, aber es ist vom Aufwand so, dass es sich für mich gut anfühlt und ich da deswegen keinen Sinn drin habe, das jetzt irgendwie wie die Fotografie an den Nagel zu hängen.
Ja, das Coole ist ja auch, dass man zu zweit ist. Ne? Ich meine, du machst viel mit Texten, ich mache das Grafische mit Schnitt und so. Also ich glaube, wenn man jetzt wirklich so ein Projekt startet und man ist in einem Team, kann man natürlich auch ein paar Sachen aufteilen, ne? Und sich die Bälle zu spielen. Und ich glaube, dann ist sowas auch ein bisschen effektiver, als wenn man halt, ne? Also mein YouTube-Channel, den mache ich komplett alleine. Logisch, wenn ich jetzt jemanden hätte, der meine Videos schneiden würde und da schon Geld fließen würde, dann wird es natürlich auch unter Umständen effektiver. Aber solange das nicht so ist, muss man natürlich alleine die Zeit investieren und sich irgendwie hinsetzen und dann Arbeitsaufwand und Endergebnis so ein bisschen gegenüberstellen und gucken, wo man da steht. Ich habe auch schon Videos geschnitten, die wirklich ein, zwei Wochen gedauert haben, bis ich da fertig war. Ne? Ich habe ständig wieder neu angefangen, ständig irgendwo was. Also es kann manchmal ein Riesenprojekt sein. Und dann habe ich auch wieder Videos, wie zum Beispiel meine Patreon-Videos, die ganz relativ schnell gehen, die lasse ich auch so durchlaufen und so. Ne? Und naja, so ist es halt manchmal, dass man so ein bisschen halt mal mehr oder weniger Arbeit auch reinsteckt, ne? In die Side-Projekte.
Ich würde sagen, wir melden uns demnächst wieder mit der Folge 28, wahrscheinlich dann irgendwo vom Tour.
Das kann gut sein, ja.
Von der Tour, die wahrscheinlich dann genau dann beginnt, so ungefähr, kann ich mir gut vorstellen, dass wir da das nächste Ding produzieren.
Ja.
Wir sagen auf jeden Fall danke für ein Jahr Zuhören.
Yes. Und für,
die Leute.
Für 500.000 Zuhörer. Wie viel sind das jetzt? Hast du vorhin gesagt?
Ja, es ist so schwer einzuschätzen, wenn man sich diese ganzen Statistiken anguckt. Es sind irgendwie, glaube ich, 12.000 Hörer.
Ja.
Ob die dann alle unterschiedlich sind oder ob das auch Wiederkehrende sind, lässt sich aus dieser Statistik so wahnsinnig schwer. Das
sind alles Bots.
Alles Bots, ja. Alle aus Russland oder aus irgendwo aus Indien, Computer eingeschaltet.
Ja, klar.
Nee, man sieht tatsächlich, natürlich sind hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, also das können wir schon sehen. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, wir haben 27 Länder, die uns zuhören. Sind dann wahrscheinlich deutschsprachige Menschen, klar.
Wow, echt, sehr krass.
Die Folgen werden so am Tag, glaube ich, so durchschnittlich so 400-500 Mal runtergeladen. Das ist, glaube ich, so das Ding.
Das ist schon verrückt.
Aber ich habe keine Ahnung, ich habe überhaupt keinen Vergleich, was das für Zahlen sind. Aber offensichtlich wird es gehört. Wir machen weiter und melden uns in zwei Wochen wieder.
So machen wir es. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Urlaub mit Ihrer Platane.
Vielen Dank, Herr Vollmer.
Grüße.
Dankeschön.
Ciao. Tschüss.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.